Markt 1, der Podcast aus dem Coburger Rathaus.
Also ich hatte meine Kapuze auf und fand ihn scheiße. Das hat sich dann relativ schnell geändert.
Ich kann ja kein Abitur machen, das darf ich ja nicht. Ich bin ja als Hip-Hopper, das geht ja gar nicht. Was hätte Eminem gesagt und so?
Obacht, Obacht! Diese Folge von Markt 1 könnte in der Wortwahl vielleicht hier und da mal ein bisschen aus dem Ruder fallen. Warum? Das erklären uns die beiden, die ihr gerade gehört habt im Laufe dieser Folge. Das waren Ulasch und Olaf. Sie arbeiten als Sozialpädagogen für die Stadt Coburg, freiberuflich bei Bedarf. Aufmerksam geworden auf die beiden bin ich bei der Aufnahme zur Folge 24. Das war der Ausflug ins Jugendamt. Wir hören noch mal ganz kurz bei Reinhold Ehl, dem Leiter des Amtes, rein.
Kinderschutz steht ganz oben auf der Agenda. Das ist vielleicht sogar die wichtigste Aufgabe überhaupt, damit es Kindern und Jugendlichen besser geht als momentan, wenn es zu Hause Schwierigkeiten gibt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Sei es, dass Eltern oder einzelne Elternteile ihre Erziehungsverantwortung nicht mehr wahrnehmen können. Sei es, dass es andere Ursachen gibt, vielleicht auch eine psychosoziale Problematik, eine Verhaltensauffälligkeit, eine Verhaltensstörung. Und da muss man mit viel Beratungsgesprächen und Einfühlungsvermögen gucken, wo man ansetzen kann.
Und genau dieses Ansetzen machen dann Olaf und Ulasch, also immer nur einer von beiden. Sie helfen mit Zuhören, Ratschlägen, Nachdruck und auch den passenden Worten. Und den Beweis, dass das System funktioniert, haben beide auch noch im Gepäck. Damit rein in die nächste Folge von Markt 1. Ich bin Konstantin Hirsch. Ah ja, kleiner Hinweis noch. Bei der Aufnahme ist leider mein Mikrofon ausgefallen, aber kein Problem. Was die beiden Gäste sagen, ist eh viel wichtiger.
Ich heiße Ulasch Ayvalioglu. Ich bin Coburger Sozialpädagoge.
Mein Name ist Olaf Leipold. Ich bin auch Sozialpädagoge und ich arbeite hier schon seit gefühlt einem Vierteljahrhundert definitiv fürs Jugendamt, wahrscheinlich schon länger. Und bin, wie gesagt, auch Sozialpädagoge, nur etwas länger.
Jetzt sieht man euch kaum an.
Ich wollte gerade sagen, kein Unterschied.
Sieht man euch kaum an. Wie sieht denn eure Arbeit eigentlich aus? Was macht ihr hier fürs Jugendamt der Stadt?
Das kannst du, glaube ich, besser erklären.
Also ich arbeite hier als Freiberufler oder Selbstständiger und akquiriere über das Jugendamt Fälle, arbeite als Erziehungsbeistand, als sozialpädagogische Familienhilfe. Was das genau ist, ich glaube, das wird sich dann im Laufe der Zeit ein bisschen aufdröseln. Das heißt, ich werde angefragt vom Jugendamt und dann wird im Prinzip ein bisschen geschaut, könnte das passen, also harmoniert das und dann einigt man sich und dann geht man zusammen in die Familien und dann schaut man mal, was letztendlich Positives rauskommt.
Was sind das so für Fälle, so ganz spontan? Vielleicht, was war jetzt vielleicht letzte Woche? Wenn letzte Woche was war?
Also letzte Woche war viel. vorletzte Woche war viel. Bei mir ist eigentlich immer viel, weil ich extrem gut gebucht bin. Ich liebe es auch, mit dem Jugendamt hier in der Stadt zusammenzuarbeiten, weil glücklicherweise nicht so eine unglaubliche Fluktuation ist. Das heißt, man kennt sich und kann gut zusammenarbeiten, was in unserem Job oder in meinem Job letztendlich relativ häufig ist. Es gibt Probleme in der Schule, es gibt familiäre Probleme, psychische Probleme, es gibt Probleme in allen Bereichen, Schulden, Krisen. Und letztendlich bist du immer dazu gerufen, wenn irgendetwas meist Unangenehmes passiert, aber glücklicherweise resultiert daraus ja auch sehr, sehr oft was Positives. Dauert ein bisschen länger, man muss einen langen Atem haben. Von außen wird mir gesagt, dass ich den habe. Es fühlt sich nicht immer so an, aber ich glaube schon. Also ich glaube, dass das, was ich momentan mache, das ist, was ich letztendlich gut kann. Und deswegen mache ich es auch. Also ich mache es auch gerne, nicht immer. Also das heißt nicht, dass ich früh um 7 aufstehe und sage, juhu, heute darf ich mal wieder 12 Stunden arbeiten oder was auch immer machen. Aber ich mache es gerne.
Hört man dir an. Warum Jugendamt Coburg? Also, wie kamen die ersten Schritte hierher?
Also die ersten Schritte, die hatte ich schon. Also ich habe im Studium, war irgendwann mal, das war ganz am Anfang, da stand damals noch der Stefan Barnikel vor mir und hat dann im Prinzip Leute akquiriert, also Studenten akquiriert, die im Prinzip so ein bisschen Helferlein hier spielen sollten. Das Ganze nennt sich PIF. Und dann habe ich gesagt, naja gut, also das ist für mich, erstes Mal studiere ich soziale Arbeit, also ich mache das. Außerdem habe ich allemal schon Nachhilfe gegeben, das heißt, ich bin nicht kontaktscheu. Und das probiere ich mal, das ist gut, ich kann eh mit der Schule ganz gut. Und dann habe ich das probiert und dann war ich irgendwo hier drin und dann hat sich das später dann im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit auch noch so ergeben, dass ich irgendwann mal als Erziehungsbeistand oder als SPV angefragt worden bin. Dann habe ich gesagt, probiere ich natürlich auch mal. Und irgendwie war es eine Begleiterscheinung meines Lebens.
So, jetzt müssen wir mal kurz rüberschwenken. Mhm. Wie ist denn dein Weg hierher gewesen? Und du hast gesagt, du bist Coburger.
Ja.
Also ich als Coburger verstehe das, dass man von hier nicht weg will.
Ja, verstehe ich auch. Umso älter man wird, glaube ich, ne? Will man eher hier bleiben. Ja, ganz ähnlich. Ich habe auch soziale Arbeit studiert. Aber bei mir ist, also ich mache genau das Gleiche wie er, nur nicht so lang, aus den gleichen Gründen, glaube ich mal. Aber der Hauptgrund, warum ich das mache, war jetzt nicht irgendwie Interesse oder sonst irgendwas, sondern ich habe irgendwann mal selber einen Sozialarbeiter getroffen und das war zufällig er. Und er hat mir dann sehr geholfen und hat mein Leben verändert, hat mein Leben gerettet, sage ich manchmal, und das stimmt auch. Und deswegen bin ich den Weg eingeschlagen, ja.
Das erklärt auch das vertraute Verhältnis zwischen euch beiden.
Das könnte sein, ja.
Also das ist was anderes als Kollegen, wenn man euch so gegenüber sitzt.
Wir sind Freunde.
Ja, wir sind seit neuestens Kollegen, aber wir sind schon sehr lange Freunde.
Dann nehmt uns doch mal mit, wie war euer erstes Aufeinandertreffen?
Also ich weiß es noch.
Ich weiß es auch.
Also ich hatte meine Kapuze auf und fand ihn scheiße. Das hat sich dann relativ schnell geändert. Das war damals, was war das? Das war...
2009, das war im Grunde genommen noch ja, es war eine, er war über das Jobcenter sozusagen dazu verdonnert, etwas machen zu müssen, zum damaligen Zeitpunkt.
Und das war mittlere Reife nachholen?
Ja, das wusstest du zu dem ersten Zeitpunkt noch nicht.
Genau. Ich musste irgendwas, das war der nächste Arbeitslosenkurs, in dem ich war, und da war er halt ganz vorne, und ja, mit dem Kurs hat sich das ein bisschen verändert, würde ich sagen. Meine Richtung, die ich damals eingeschlagen bin.
Was ist dann da so zwischen euch passiert? Was war da deine Aufgabe? Was hast du? Wie gehst du an so einen Jugendlichen ran, wenn du da triffst, der sagt, der mag mich nicht?
Das kann ich jetzt nicht grundsätzlich sagen. Also ich kann jetzt sagen, wie muss ich an einen Jugendlichen rangehen, der Ulaş Avalioglu, also hieß damals. Also das war für mich relativ klar. Für mich war klar, gewinne ich diese Person und vielleicht noch eine weitere Person aus dieser Gruppe, gewinne ich die Gruppe. Und er hatte zum damaligen Zeitpunkt einen Führungsanspruch. Ja, den hat er in der Gruppe einfach schon gehabt. Das hat man gemerkt. Relativ große Klappe, Hip-Hopper. Die letzte Reihe. Ich mache das schon so lange, um zu wissen, dass da irgendwie ein ungeschliffener Rohdiamant letztendlich vor mir saß. Relativ intelligenter, junger Mann, der sich mit allen Händen und Füßen gewehrt hat, im Prinzip irgendetwas, ja, Sinniges oder Sinnvolles aus seinem Leben zu machen, weil er sich's einfach nicht zugestanden hat. Und das allererste, was ich letztendlich mache, ist erstmal zuhören, abprallen lassen. Ja, also dieser verzweifelte Versuch von Lehrern, den wir alle erlebt haben, im Prinzip, okay, ich habe hier einen Hip-Hopper, dann erzähle ich ihm, dann erkläre ich ihm mal, welche Hip-Hop-Alben ich so kenne. Und das habe ich auf keinen Fall gemacht, auch wenn ich ein paar kenne. Aber das wäre in die Hose gegangen. Also ich habe einfach mal zugehört und einfach mal abprallen lassen. Ich wusste, dass er mich erstmal scheiße findet, aber das ist ja okay.
Und wann hast du gemerkt, dass er in dir diesen Schatz sieht, den es zu heben gilt?
Nach ein paar Monaten, da hat er zu mir gesagt, pass mal auf, Kollege, hör mal auf mit dem Scheiß. Und nachdem er das gesagt hat, das war so dieses, hey, du musst gar nicht das die ganze Zeit machen, was du machst. Du hast noch andere Qualitäten, die sind vollkommen okay. Du darfst gut in der Schule sein, du darfst einen Abschluss machen. Das passt zu dir, das ist alles okay, du musst es nicht so ablehnen. Und das hat er mir damals klar gemacht eigentlich damit. Und da war dann so das erste Mal, hatte ich eine ganz andere Perspektive aufs Leben. Es war auf einmal alles erreichbar und auch cool, wenn man das macht und so. Und das war wichtig damals, dass das cool auch ist, was ich da mache. Und ab da ging es dann von arbeitslos und Hauptschule dann irgendwann zu mittlerer Reife, Abitur, Studium etc.
Steiniger, langer Weg.
Ja, ist jetzt seit neuestens erst auch vorbei, ne? Hat jetzt über 10 Jahre auch gedauert. Ich kannte, das war halt alles Neuland, wenn man nicht aus einer Akademikerfamilie kommt, ist es auch so ein bisschen, dir kann keiner wirklich helfen. Man kennt auch niemanden aus meinem Freundeskreis, hat niemand studiert. Und deswegen alles so ein bisschen selber lernen, aber ich hatte einen guten Lehrer, ich hatte noch andere Freunde, die sich da gut auskennen. Genau, deswegen.
Also ich denke, das ist das Grunddilemma unseres Jobs, dass das alles natürlich wahnsinnig lange dauern kann. Also manchmal haben wir erleben auch manchmal Glücksmomente, da geht im Prinzip dieser Prozess vielleicht noch schneller, ja. Aber vieles ist, der eine sagt Glück, der andere sagt göttliche Fügung, Schicksal, wie auch immer. Aber ich denke, viele von uns rennen in der Gegend rum. Wenn du mich am Abend fragst, was hast du denn heute gemacht, dann fällt es mir auch schwer, immer zu sagen, was habe ich jetzt genau gemacht? Aber letztendlich weiß ich schon, also ich folge schon meinem Plan. Den muss ja kein Außenstehender verstehen. Also so, das ist, so unseren Job zu erklären, ist für Außenstehende nicht so einfach. Also meine Frau würde sagen, ein bisschen Masochismus, also muss man vielleicht dazu haben.
Also man leidet auch mit.
Ja, also viele leiden vielleicht mit. Also man selbst leidet ja durchaus auch, ja. Aber das ist aber jetzt nicht dieses klassische Leid, ja. Und das ist, man muss es mögen. Also wenn du Sozialpädagogik studierst und magst keine Menschen, ja, oder bist nicht gern in Kontakt mit Menschen, dann wird es schwierig. Aber die gibt's leider auch, ja. Das ist, es gibt auch Lehrer, die keine Kinder mögen. Ja? Also man sollte im Prinzip Menschen mögen, um das zu tun, um irgendwas zu erreichen. Du musst Kontakte herstellen, du musst Kontakte halten und es erfordert einfach Zeit. Und das ein bisschen vielleicht, du musst auch das Talent haben, ja, zu variieren, nicht immer das Gleiche zu machen, die Sprache ein bisschen anzupassen. Ich konnte nicht mit dem Hip-Hopper damals sprechen. Also das ist ja so strange. Du führst ein Gespräch mit so einem Kracher und dann führst du 30 Minuten später wieder ein Gespräch, da kommt dann der Bürgermeister und du unterhältst dich wieder mit dem, und du musst dann sehr, sehr, sehr stark aufpassen, dass du nicht noch in diesem Gesprächsmodus verbleibst, in dem du gerade warst.
Aber die Sprache des Gegenübers muss man einfach ein bisschen treffen.
Man sollte sie richtig treffen. Ich glaube, das ist die Basis. Das ist die Kunst. Aber letztendlich, es gibt halt leider nicht dieses eine Werkzeug, das im Prinzip funktioniert, sondern Ich muss halt sehen, mit wem arbeite ich zusammen. Also wen habe ich vor mir? Wer braucht was? Also das fängt ja schon damit an. Ist die Arbeit, die wir jetzt hier zum Beispiel im Jugendamt im Rahmen von der SPFH machen, ist die freiwillig oder ist die im Prinzip in irgendeiner Form in Anführungsstrichen freiwillig? Ja. Also wenn Leute hierher kommen und sagen, ich brauche Unterstützung oder ich hätte gerne Unterstützung, das ist die halbe Miete. Also dann ist es relativ leicht im Prinzip irgendwo in die Familie hineinzukommen. Man darf nicht vergessen, EZB oder sozialpädagogische Familienhilfe, das ist, also Familien lassen mich in ihr Familiensystem hinein. Und ich bin Gast, das sag ich immer wieder. Also, und ich bin auch nicht das Jugendamt. Also anfänglich werde ich sehr häufig immer verwechselt mit, jetzt kommt das Jugendamt. Sage ich, nein, ich bin nicht das Jugendamt, ich bin vom Jugendamt beauftragt. Ansonsten komme ich als Olaf. Deswegen steht auf meiner Visitenkarte auch der Olaf. Ja? Weil, wenn ich durch die Stadt laufe, ich bin halt Olaf. Das war früher so und irgendwann habe ich das einfach übertragen. Das ist so. Ja? Also ich habe kein Problem mit dem Siezen und Duzen, aber das ist einfach so. Und du gehst da rein und dann hörst du dir erstmal an, was Leute im Prinzip auf dem Herzen haben und dann versuche ich damit zu arbeiten. Das allererste, was ich logischerweise mache, ist im Prinzip eine Liste zu erstellen. Ich bin glücklicherweise relativ strukturiert und hake dann ab, was ist jetzt wichtig, was muss jetzt gemacht werden. Das heißt, wenn Familien nichts zu essen haben oder kein Geld da ist, dann muss erstmal Geld akquiriert werden. Dann muss erstmal eventuell Gang zum Jobcenter oder zu einer anderen Institution. Wenn Schulden einfach so dringlich sind, also müssen erstmal Termine gesetzt werden. Das ist das allererste, was ich mache. Und der Rest, der dröselt sich dann auf. Für mich Standard ist natürlich, also das Thema Schule. Also ich bin in irgendeiner Form gefühlt an allen Coburger Schulen zu Hause. Das ist, Kontakte sind übrigens alles. Aber das ist ja in vielen Jobs so. Aber ich finde bei uns in unseren Jobs ohne Kontakte, ohne Telefonnummern, also da bin ich nichts. Also jede Telefonnummer, die ich habe und jeder Mensch, den ich vor allem noch mag, also der gerne mit mir oder der mich vielleicht auch schätzt oder mag, also gegenseitiges Geben und Nehmen, das nimmt mir unglaublich, also Zeit weg. Das heißt, ich kann heute viel, viel, viel schneller arbeiten, als ich beispielsweise vor 20 Jahren hätte arbeiten können, weil ich einfach die richtigen Ansprechpartner vielleicht viel schneller habe, als jemand, der sie halt nicht hat. Und wir haben uns vorhin darüber unterhalten, davon, also Ulasch wird das große Glück haben, weil er einfach gute Leute, glaube ich, kennt, relativ schnell an gute Kontakte zu kommen. Also da muss er sich gar nicht so groß bemühen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Wichtigste ist, und da, ich meine, Du kannst, jeder kann Sozialarbeiter sein. Studierst es halt danach, bist du Sozialarbeiter, kannst du machen. Die Frage ist, ob du gut bist. Und du bist gut, wenn du echt bist. Und wenn du das 2 Jahre lang echt richtig cool findest, was du machst, dann bist du ein guter Sozialarbeiter. Und wenn du das dann nicht mehr richtig cool findest, dann werden es auch die anderen merken. Und dann solltest du, also ich finde, ich werde spätestens dann aufhören und was anderes machen.
Wie lange machst du es jetzt? Bist du schon bei den 2 Jahren?
Nein, ich habe gerade angefangen. Ich brenne, ich habe richtig Bock. Ja? Und wenn ich das irgendwann nicht mehr habe, muss ich aufhören, weil dann bin ich nicht mehr echt. Dann will ich gar nicht mehr richtig helfen. Dann habe ich schon 10-mal die gleiche Geschichte gehört, ich weiß, was zu tun ist, und dann habe ich vielleicht nicht mehr dieses Interesse, diesen Prozess mit denen durchzugehen, sodass die selber drauf kommen, dass man diesen Weg gehen könnte. Und sobald ich mich da erwische, muss ich aufhören. Aber wie ich das hinkriege, ist, ich bin authentisch. Ich mag die. Ich kenne es. Ich weiß, wie es ist, Hartz IV oder Bürgergeld zu bekommen. Ich weiß, wie es ist, keine Perspektive zu haben. Ich weiß, was mir geholfen hat. Nicht, was irgendwo drin steht, sondern was in echt geholfen hat. Und manche brauchen diese Medizin und manche brauchen die. Diejenigen, die auf meine Medizin anspringen, die, denen kann ich wirklich helfen. Und das ist cool. Das habe ich irgendwie selber erlebt. Und ich glaube, dafür muss man einfach echt sein.
Was ich bei euch raushöre, ist Kontakte. Ihr braucht Kontakte in der Stadt, um Leute irgendwo mal nachzufragen, mal vielleicht irgendwo gehört haben, da könnte man mal ein Praktikum machen, da könnte man das machen. Sowas aber auch den Jugendlichen einfach einen Kontakt zu geben, bringt vielleicht auch noch unterschiedliche Leute zusammen. Ihr habt vorhin kurz in der Kaffeepause einen Männerabend angesprochen. Mhm. Wo kam denn da die Idee her und warum hat sich das bei euch bewährt?
Also der Männerabend heißt übrigens Herrenabend. Das ist uns ganz wichtig.
Klingt eleganter.
Das klingt deutlich eleganter. Also fand ich zumindest.
Stimmt.
Das Ganze resultierte halt letztendlich daraus, natürlich Spaß zu haben, vielleicht auch mal sich unter Männern in irgendeiner Form auszutauschen. Also Frauen dürften auch kommen, die meisten unserer Leute haben nichts dagegen, bis auf einen. Aber das ist halt so das Ganze dient im Prinzip mittlerweile dem Zweck, sich gegenseitig auszutauschen, Spaß zu haben, vielleicht auch mal ein bisschen. Man ist unter Freunden, man ist unter Menschen, die vielleicht auch im Prinzip mitten im Leben stehen, ihren Beruf im Prinzip gerade ausüben. Also durchaus einige Sozialpädagogen, aber glücklicherweise auch ein paar andere Leute, weil nur unter Sozialpädagogen wäre es auch stinklangweilig. Also ich will jetzt nicht in meiner Freizeit mich ausschließlich über sozialpädagogische Tätigkeiten austauschen. Also das soll es nicht sein, sondern man trinkt ein Bier, fühlt sich im Prinzip wohl. Und wenn man trotzdem wenn man was auf dem Herzen hat, egal was, also dann hören einem diese Kracher zu und das macht Spaß und das ist gut. Und ich glaube, jeder von uns geht für den anderen letztendlich, wenn es hart auf hart kommt, wir gehen durchs Feuer. Weil es ist kein Ersatz für eine Familie, aber es ist Freundschaft und das ist groß. Und das hat ihm auch gut getan, glaube ich.
Auf jeden Fall. So ein bisschen Normalität, ein bisschen Philosophie, ein bisschen Fäkalsprache. Das ist so die Kombination davon. Sehr schön. Macht sehr viel Spaß. Aber das Außergewöhnliche ist einfach auch die Konstellation. Ich verstehe ja, dass Leute einen Männerabend haben oder einen Stammtisch haben oder sowas. Und da sind meistens alle im gleichen Alter. Und bei uns war halt das Ungewöhnliche, dass der Olaf, der ist 20 Jahre älter als ich, was man, finde ich, mittlerweile deutlich sieht, aber...
Nein. Sei froh, dass du den Mittelfinger nicht ziehst.
Die sehen uns ja nicht, die hören uns ja nur.
Ach so, Olaf. Ja, ich glaube, die sehen ihn schon.
das Außergewöhnliche war einfach, dass ein Kumpel von mir, der Mike und ich, wir sind gleich alt und die anderen sind 20 Jahre älter als ich. Und das hat eine sehr interessante Konstellation ergeben. Die Themen wurden interessanter, weil wir waren 20, die waren 40 und dann war das so, die waren so ein bisschen wie... Ich würde sagen, die ersten paar Jahre, der Mike und ich haben viel zugehört, bis wir dann auch mal ins Reden gekommen sind und das war schon cool.
Ja, es ist immer noch cool. Also es ist halt jetzt anders. Also er ist halt mit 36, also ist er jetzt erwachsen.
Endlich.
Genau. Man muss ja generell auch noch sagen, das Ganze ging ja letztendlich auch noch weiter. Ich meine, ich hatte ja auch mal irgendwann das Vergnügen, in dieser Familie auch als sozialpädagogische Familienhilfe arbeiten zu dürfen. Mhm. Also das heißt, den Feinschliff konnten wir dann noch im Nachgang erledigen. Das heißt, die Inspiration, jetzt mach mal deinen mittleren Bildungsabschluss, also hat er dann gemacht, aber dann kam er wieder das Gleiche. Ich kann ja kein Abitur machen, das darf ich ja nicht. Ich bin ja als Hip-Hopper, das geht ja gar nicht. Was hätte Eminem gesagt und so.
Wie hast du das abgelegt?
Ich glaube, du wirst halt eh älter. Ich glaube, das hilft schon mal, ne? Dass du älter wirst. Und, aber halt, du brauchst natürlich Vorbilder. Und wenn du gar keine hast oder wenn du aus der Hip-Hop-Szene kommst, welche Vorbilder hast du? Du hast Eminem als Vorbild, der dann Drogen nimmt und seine Mutter beleidigt und was weiß ich was. Das sind deine Vorbilder, die du hast. Du hast keine, ich bin ohne Papa aufgewachsen, da hast du keine männlichen Vorbilder. Und dann ist mal so ein Sozialarbeiter in dein Leben gekommen und hat gesagt, guck mal, wie findest du mich? Und dann habe ich gesagt, gut. Und dann sage ich, dann hat er gemeint, okay, dann kannst du den Scheiß, die Sachen auch machen, die ich mache, ja. Das ist okay, du darfst das. Das ist cool, wenn du das machst, ja. Wenn du in die Schule gehst und wenn du nur eins schreibst, ist das cool. Dafür brauchst du dich nicht schämen. Und das war eine ganz andere Perspektive. Die habe ich noch nie bekommen. Und die habe ich da das erste Mal bekommen und dann hat sich das halt natürlich auch dahin entwickelt. Weil das ist natürlich cool, solche Sachen zu hören, ja.
Wie lange bist du jetzt genau dabei? Wie viel hast du von deinen eigenen Erfahrungen schon erzählen können, wie sehr musst du oder wie offen gehst du damit um und sagst dir, ich weiß, wo du warst, ich war da auch? Oder?
Also das mache ich natürlich nicht als erstes. Das kommt, vielleicht kommt es mal, vielleicht nicht. Aber ich habe jetzt zum Beispiel damals, als der Olaf mein Sozialpädagoge war oder in dieser Maßnahme, das war im BFZ. Und ich arbeite auch im BFZ und ich hatte so eine ähnliche Maßnahme und dann ist es halt irgendwann auch rausgekommen und dann haben die gesehen, hey, guck mal, der Lehrer, der war hier mal Schüler. Und das ist natürlich für die, wow, cool, das können wir auch, wenn der das kann. Oder ich war in der Berufsschule, da war ich in der Berufsvorbereitung. Das hieß damals bei mir BVJ, glaube ich. Da war ich auch Schüler und da bin ich jetzt Lehrer. Und das ist natürlich, da kommen auch die anderen Lehrer zu mir und sagen, erzähl das auf jeden Fall. Geh da rein und sag es denen. Also es kommt schon, die Bereiche, in denen ich gearbeitet habe, habe ich bis jetzt jedes Mal darüber auch reden müssen irgendwo. Weil das gewollt war.
Kommen wir jetzt mal ganz kurz nochmal auf Coburg an sich zu sprechen. Wenn wir von Coburg reden, dann sehen wir immer eine schöne Stadt mit vielen historischen Gebäuden, großen Unternehmen und man hört immer, naja, Coburg hat's ja. Wir haben Sozialpädagogen, die viel zu tun haben. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen.
Also ich sehe die Stadt auch so wie das, was du mir gerade gesagt hast. Ja, nur sehe ich vielleicht ein bisschen dahinter. Beziehungsweise, also ich will nicht dahinter sehen, aber ich muss ja dahinter sehen. Das ist ja mein Job. Ja, ich denke, es gibt überall im Prinzip, es gibt in Coburg wahnsinnig schöne Seiten. Ich liebe diese Stadt, überhaupt kein Thema. Aber es gibt auch in dieser wunderschönen Stadt unglaublich viele Probleme. Ja, also nur weil die Stadt vielleicht eine hohe Kaufkraft hat und wir tolle Industrie haben, heißt es ja nicht, dass keine Armut da ist. Natürlich ist Armut da, natürlich ist Leid da. Natürlich sind psychische Erkrankungen da und natürlich sind auch Drogen da. Ja? Und das Fatale finde ich an dem Letztgenannteren, beziehungsweise an dem Thema psychische Erkrankungen und Drogen. Also meine Erfahrung ist, dass die Leute, mit denen ich, was das Thema Drogen angeht, die werden immer jünger.
Was heißt das, immer jünger?
Also es gibt Elfjährige da draußen, die Drogen konsumieren. Also natürlich. Und gerade das Thema Opiate, also wenn ich Schmerzmittel, das ist, ich kenne viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, also auch Freunde von mir, dann sage ich, okay, ich habe jetzt, also ich meine, ich darf jetzt nicht über meine Fälle reden, das werde ich auch nicht tun, aber ich kann sagen, also ich hatte heute Kontakt zu also Drogen. Also wenn ich jetzt jemanden anrufen würde, der würde mich wahrscheinlich, es gibt Leute, die würden uns jetzt frei Haus hier beliefern, ja, kein Problem. Ein Anruf genügt. Also es gibt hier Drogen, und zwar sehr viele Drogen. Ob es jetzt mehr gibt als in der Großstadt oder wie auch immer, spielt überhaupt keine Rolle. Aber das Fatale ist einfach, dass es das gibt und dass letztendlich dagegen was getan werden muss. Deswegen bin ich das ist jetzt ein bisschen politisch, also ich bin ein bisschen skeptisch, dass wir haben jetzt eine Cannabis-Freigabe, okay, die hat natürlich einen Sinn, verstehe ich voll und ganz, ja. Aber das ist in irgendeiner Form für mich ein vollkommen falsches Signal für die kleinen Pupsis, die da draußen rumhängen und glauben, sie dürften jetzt im Prinzip alles frei Haus konsumieren, weil ich denke einfach, dass die klassische Zigarette und das Cannabis sind halt die Einstiegsdrogen, die letztendlich dann später vielleicht auch mal zu anderen Sachen führen, weil ich merke es einfach an mir selbst, ich habe glücklicherweise nie geraucht, dementsprechend mal probiert zu kiffen in irgendeiner Form, irgendwann mal und festgestellt, so ein Blödsinn, dann habe ich mir lieber Musik gekauft und Platten, ja. Also und bin auch froh drum, dass ich das heute gemacht habe, weil meine Plattensammlung tausendfach besser ist als die Kippen, die er sich gekauft hat. Also hundertprozentig.
Und du hast heute noch was davon?
Ich habe wundervolle Plattensammlung. Also natürlich habe ich was davon, klar. Nein, aber es ist wirklich, wir lachen vielleicht viel. Vielleicht ist es auch eine Form von Galgenhumor. Ja, also das ist, es gibt Tage und da wird mir jeder, der hier im sozialen Bereich arbeitet oder jeder, der generell im sozialen Bereich arbeitet, da gehe ich heim und bin... Ich bin alle. Also ich habe nicht körperlich gearbeitet. Manchmal mache ich das auch, indem ich irgendjemandem was trage, helfe, tue. Aber du gehst heim und bist wirklich alle. Und hätte ich meinen Sport nicht und hätte ich nicht im Prinzip, also wüsste ich, oder hätte meine Musik nicht, hätte meine Freunde nicht und meine Familie vor allem nicht. Also wenn ich das nicht hätte, dann könnte ich diesen Job nicht machen. Das muss ich ganz klar sagen. Dann kann ich den Job nicht über diesen langen Zeitraum machen. Dann wäre ich krank. Ja, aber ich habe mich entschieden, nicht krank zu sein. Ich will nicht krank sein. Also lebe ich meinen Familien vor, hör auf zu rauchen. Ja, also das sage ich natürlich nicht beim ersten Mal, steht mir nicht zu. Und wenn Leute rauchen, dann dürfen sie es trotzdem. Aber ich habe eine klare Haltung zu dem Thema Drogen. Drogen sind einfach extrem kontraproduktiv für ein glückliches Leben. Extrem. Aber das einem 11-, 12-, 13-Jährigen zu sagen... Deswegen würde ich auch niemals, und deswegen würde ich niemals in Coburg auch betrunken, beschickelt oder was auch immer in der Gegend herumlaufen. Das mache ich nicht. Ich lebe in der Stadt, ich arbeite in dieser Stadt, mich kennen wahnsinnig viele Leute. Ich werde nicht betrunken in dieser Stadt herumlaufen, mache ich niemals. Ja, deswegen werde ich mich auch nicht betrinken. Also ich achte darauf, dass das, ansonsten bin ich dann, wir hatten es vorhin mal von dem Thema, das ist dann nicht authentisch, das ist nicht glaubhaft. Ich habe da eine ganz klare Haltung. Ich kenne viele Leute, die machen das und sehen das anders. Das ist auch vollkommen legitim, aber ich sehe die Auswirkungen, sehe ich jeden Tag. Also ich muss nur am Zopf vorbeilaufen, ich muss am Theaterplatz vorbeilaufen. Es sind immer wieder stetig wechselnde kleine Gruppen, die man einfach kennt. Und wenn ich dann 10 Jahre später wieder darüber gelaufen bin, kannte ich die auch, nur sind sie dann woanders lang gelaufen. Oder vielleicht auch, also die sahen dann vielleicht aber auch schon 20 Jahre alt aus. Und das ist echt fatal. Und dagegen müsste man in irgendeiner Form etwas tun. Also die Politik hat mit Sicherheit viele, viele Lösungsvorschläge, aber ob die immer so greifen, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das meiste, was greift, sind im Prinzip Personen, die da draußen sich bewegen, ob ehrenamtlich oder jetzt in dem Bereich. Und ich sag nochmal, also ich finde es großartig, dass es dieses Konzept EZB, nicht nur, weil ich jetzt da drin arbeite, oder SPFH gibt, weil ich einfach auch festgestellt habe, dass sich Familien, die sich am Anfang wahnsinnig gegen die Zusammenarbeit erstmal gewehrt haben, weil das Ganze geht ja meistens, also wenn ich einen Fall im Prinzip annehme, dann sind ja schon Gespräche mit den ASD-Mitarbeitern geführt worden und die leisten ja auch wahnsinnig tolle Überzeugungsarbeit, um dann im Prinzip so einen Fall mal beginnen lassen zu können. Aber wenn man das Ganze dann mal abgeschlossen hat, irgendwie nach 2 Jahren, nach 3 Jahren gegebenenfalls, dann gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Familien, die sagen, ich hätte ganz so gern noch so eine Zusammenarbeit, irgendeine Stütze, eine Unterstützung. Und man ist ja da in irgendeiner Form auch vielleicht nicht immer freundschaftlich, aber man ist sich sehr zugetan. Also wenn ich durch die Stadt laufe, kommen Personen, mit denen ich vor 10, 15 Jahren zusammengearbeitet habe und sagen, erstmal wollen sie mir irgendwas erzählen, ist ja wunderschön, mache ich auch gern, obwohl ich nie Zeit habe. Ja? Also ich stelle auch keine Rechnung. Das machen wir alle, weil es dazugehört, weil es aus Respekt und weil es Spaß macht. Und die meisten Leute, mit manchen ist man freundschaftlich verwandelt und das ist cool, das ist toll.
Jetzt hast du in deiner Erklärung gerade mal noch ein paar Abkürzungen reingeschmissen, die wir noch mal ganz kurz auflösen müssen. Also wenn ich an EZB denke, ist es bei mir die Europäische Zentralbank, bei euch was anderes.
Bei uns ist es der Erziehungsbeistand oder die Erziehungsbeistandschaft.
Dann haben wir den ASD gehabt.
Das ist der allgemeine soziale Dienst. Eigentlich müsstest du den Ulla schon mal fragen, der muss das lernen.
Nee, bitte nicht.
Die hat es danach
irgendwie
noch reingenuschelt.
SPFH. Die sozialpädagogische Familienhilfe.
Yes. Klappt doch.
Gleichstand. Jetzt haben wir ein bisschen in die Vergangenheit geschaut, in die Gegenwart geschaut. Lasst uns das, die Reihe mal vollenden und mal so in die Zukunft blicken oder vielleicht mal so Wünsche für Coburg äußern, für eure alltägliche Arbeit oder auch einfach mal in die Bevölkerung rein. Was wünscht ihr euch für unsere Stadt?
Ich wünsche, also nicht nur für unsere Stadt generell, ich wünsche mir, dass das ist ein bisschen schwierig, aber dass Menschen mehr miteinander reden. Ja, wir müssen mehr miteinander reden und wir müssen Vorbild füreinander sein. Und das sehe ich in den Hauptschulen, da ist besonders schlimm. Die haben da so massive Probleme dort, weil die sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, 12, 13 und die sind bald in dem Alter, wo sie dann in den Arbeitsmarkt kommen und ein Teil unserer Stadt sind. Ich glaube, wir müssen Vorbilder sein. Wir Älteren müssen Vorbilder sein. Ich zähle mich mal zu den Älteren, nicht zu den ganz Alten, aber zu den Älteren. Ja. Wir müssen ein bisschen mehr Vorbilder sein und wir müssen uns auch trauen, Vorbilder zu sein. Ja. Und einfach miteinander reden. Das wäre toll.
Also ich wünschte mir mehr Vorbilder im Rahmen beispielsweise der Politik. Ganz glasklar. Also gute Vorbilder, ja, die im Prinzip nah am Menschen sind, das wünsche ich mir wahnsinnig. Also das heißt, die man auch erreicht, wenn man sie braucht. Ja, also es ist nicht eine Selbstverständlichkeit, aber ich glaube, wenn man mich jetzt anrufen würde, früh um 3 und sagt, Olaf, ich hänge gerade total durch, ja, kannst du mal kurz aufstehen und mir helfen oder mal kurz mir zuhören, ich mache das, ja, das machen viele Sozialpädagogen, bin ich felsenfest davon überzeugt, und ich finde es sehr schade, dass im Prinzip dieses Engagement immer, also dass so diese Erwartungshaltung, es muss von Ehrenämtlern ausgehen. Das finde ich einfach irgendwie, ich habe einen unglaublichen Respekt vor jedem, der etwas tut, ohne dafür Geld zu verlangen, freiwillig. Und ich wünschte mir einfach von jedem einzelnen Menschen, dass er sich selbst mal hinterfragt. Ich wünsche mir von jedem einzelnen Menschen ein bisschen mehr Demut, ja. Und auch so ein politisches Klima, also ich meine, dieses politische Klima, das wir aktuell in unserem Land haben, das ist mir ein bisschen zu, ja, das ist ja fast weltweit, egal wo ich hinschaue, es ist alles so vergiftet. Und ich wünsche mir eigentlich das Gegenteil. Und ich wünsche mir vielleicht auch mal, dass Mittel zur Verfügung gestellt werden, und zwar, jetzt rede ich mal von Geld, wir sind jetzt beim Jugendamt, wenn das Jugendamt in irgendeiner Form mal Geld braucht, und wir reden hier nicht von Hunderttausenden oder von Millionen, sondern einfach mal von, man braucht halt mal schnell auf die Schnelle mal 50 Euro, die man mal rüberschieben könnte, ja? Oder man bräuchte vielleicht mal irgendwie eine Aktion. Also das heißt, welche Erfahrung ich immer gemacht habe, Jugendliche, gerade solche Kracher, also eher vor, ja, 100 Jahren, dem hätte es auch gut getan, irgendwie ein bisschen Kampfsport zu machen. Ja? Und es scheitert einfach, diese Anbindung an bestimmte Sportarten scheitert ganz oft an Kleinigkeiten, nämlich an Geld. Ja? Da kann man klar wieder sagen, ja, das Jobcenter, also du hast hier 10 Euro im Monat und es sind 120 Euro. Oh gut, dann kann ich in den Fußballverein gehen. Aber selbst wenn ich im Fußballverein bin, brauche ich schon Fußballschuhe. Ein Fußballschuh kostet schon relativ viel Geld. Also für viele vielleicht nichts, für manche aber alles. Und daran scheitert's. Und ich wünsche mir einfach, dass man kein großes Gedöns mehr machen würde wegen so einem kleinen Scheiß, sondern dass so ein Fundus, dass ein bisschen Geld in die Hand genommen würde, das ist da und dann verteilt es. Ich muss auch nochmal sagen, das Amt für Familie und Jugend heißt Amt, aber die Leute, die in diesem Amt arbeiten, also sprich die ASD-Mitarbeiter, ja, die sitzen nicht auf ihrem, also ich höre das draußen immer wieder, also ich sage jetzt nur das, was ich höre, sie sitzen auf ihrem fetten Arsch und trinken Kaffee. Nein, tun sie nicht. Das machen sie nicht. Warum ich das sagen kann, weil ich es weiß, weil ich mit denen tagtäglich im Prinzip zusammenarbeite. Und ich kann nur so gut arbeiten, wie man mir die Freiheit lässt, im Prinzip so gut zu arbeiten. Und dafür kann ich nochmal Danke sagen. Und deswegen arbeite ich auch gern hier, weil ich einfach frei arbeiten darf, weil das eine Vertrauensarbeit ist. Ja? Und also ich wünsche mir viel für diese Stadt. Ich wünsche mir letztendlich, ich wünsche mir... Mit Geld kann man halt viel machen. Das ist halt das leider.
Wir brauchen nochmal den Olaf. Wir brauchen 2, 3 von dir.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, das wünscht sich das Jugendamt, oder? 2, 3 Mal den Olaf.
Ja, also ich glaube, mit dem Olaf seid ihr auch ganz gut dabei. Also der ist der, 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 Das wird schon. Also da kommt was Gutes. Also das Gute habe ich schon vor 15 Jahren gesehen und das sehe ich heute noch viel mehr. Also ich bin da großer Hoffnung. Aber es kann nicht sein, dass es an Einzelpersonen letztendlich hängt, sondern das muss einfach im Prinzip, also da muss unsere Gesellschaft einfach mal ein bisschen umdenken. Aber ich habe leider, wenn ich mir das Ganze momentan anschaue, ich bin da sehr skeptisch, aber ich darf ja die Hoffnung nicht verlieren, sonst bin ich ja wieder falsch besetzt. Ne? Also wenn ich so rausgehe, wenn ich manchmal früh aufstehe, es geht uns wahrscheinlich allen so, und denke, oh mein Gott, was ist denn um mich herum los? Wenn ich mit der Haltung aber in meine Arbeit gehe, das wird nicht funktionieren. Ja? Ich muss ein bisschen Licht reinbringen. Das ist jetzt meine Frau. Also Olaf bringt Licht nach draußen. Das ist mein Job. Das ist unser Job. Licht bringen. Ja? Etwas Positives da reinbringen. Etwas Gutes machen. Und das machen wir nicht, um uns dann auf die Schultern zu klopfen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern das machen wir, weil wir dann irgendwie sehen, okay, der Kracher, der jetzt zufälligerweise links neben mir sitzt, mein Freund, das hat geklappt. Und beim anderen hat es auch geklappt. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich in der Vergangenheit am Anfang für Leute, fürs Jobcenter, ich habe da Bewerbungen geschrieben als Metzger, die versetzt waren mit Fehlern, weil ich dachte, also werd bloß nicht genommen, mein Freund, weil du bist kein Metzger. Ja? Und heute ist er Ingenieur. Dann weiß ich, dass das, was ich damals gemacht habe, nämlich eine Bewerbung zu schreiben, mit 10 Fehlern versetzt, dass das korrekt war. War vielleicht nicht, also im Sinne des Jobcenters damals, aber mit Sicherheit im Sinne des Jobcenters heute.
Dann danke für eure Zeit, danke für euren Einsatz.
Vielen Dank.
Und in 2 Jahren habe ich dich noch genauso begeistert wie heute.
Ja, ich hoffe. Auf jeden Fall, Dankeschön.
An der Begeisterung arbeiten wir weiter.
Das hat euch jetzt hoffentlich nicht nur die Arbeit der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen näher gebracht, sondern vielleicht auch die ein oder andere Hemmschwelle etwas abgesenkt, wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, Hilfe braucht. Denn von den beiden lasst euch sicherlich gerne helfen. Der Hirsch ist immer weg.